Mit Jana Höfner. Servus Jana.
Hallo Jerome, wir sind uns heute schon wieder sehr nah.
Und mit Jerome Brunel. Und ja, wir sind auch heute wieder uns sehr nah, weil du hast dir ein Auto besorgt.
Ja.
Ohne mir was zu erzählen vorher. Und plötzlich hattest du es. Und wer auf Zoe Pionierin geguckt hat, der weiß auch schon, was für ein Auto das ist. Wer noch nicht geguckt hat, Schande über euch. Und
ja, er erkennt vielleicht am Geräusch, was für ein Auto das ist.
Ich glaube, das war zu leise.
Das war zu leise, aber Achtung, spätestens bei dem Geräusch wissen die Profis Bescheid. Das war laut genug. Genau, es ist ein Model X.
Ein Model X, das du zur Verfügung bekommen hast, gestellt bekommen hast, sagt man das so?
Ja, das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Tesla Deutschland.
Richtig, und du bist damit nach Italien gefahren?
Ja.
Und auch wieder zurück?
Ja.
Und das Auto ist immer noch heile. Und ja, wir wollen uns heute das Auto mal genauer anschauen. Bei der Zoe sind wir letztes Mal nicht drum rumgelaufen, weil es auch nicht nötig war. Es gab keine großen Änderungen außen. Beim Tesla Model X bin ich doch ein bisschen neugierig. Ich habe das zwar ab und zu am Supercharger gesehen, aber so richtig nah bin ich eigentlich nie rangekommen, geschweige denn drin gesessen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen es uns erstmal von außen an.
Fangen wir nach vorne an.
Sollen wir vorne an?
Fangen wir vorne
an. Mal nach vorne.
So.
So, und da ist der Frank.
Der Frofferraum.
Der Frank.
Der Frofferraum.
Der Kofferraum.
Nein, der Frofferraum. Der ist ein bisschen größer als bei Model S.
In der Tat. Also da ist er... Ja, fast doppelt so groß.
Wenn es jetzt im Hintergrund ein bisschen laut ist, wir stehen gerade in Leonberg am Supercharger.
Genau.
Und da sind gerade ein paar Holländer angeflogen gekommen.
Und wir hatten im Supercharger gerade 7 von 8 belegten Stalls. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Also in Leonberg, da brummt es.
Ja.
Jetzt auch in der Ferienzeit sowieso. Der Frank.
Frofferraum.
Der Frofferraum ist deutlich größer als bei meinem Model S. Wo
ja,
man sagen muss, bei meinem Model S ist der vordere Kofferraum kleiner geworden wegen dem Filter.
Genau, der hat aber auch einen Filter drin. Der hat auch diesen HEPA-Filter, aber das Fahrzeug ist ja an sich ein bisschen von den Dimensionen etwas größer.
Ja.
Also der Frank ist etwas breiter als beim Model S und auch ein kleines Stück tiefer.
Was ist nervt mich bei meinem Model S? Ich habe damals ja nicht den Dualmotor genommen und habe eigentlich gedacht, ich bekäme einen größeren Kofferraum. Dem war dann aber nicht so, sondern man hat mir dann erklärt, naja, auch wenn ich den Filter nicht bestelle, was ich gemacht habe, also ich habe ihn nicht bestellt, bleibt der Platz weg. Und das fand ich ziemlich doof.
Jetzt zum Model X. Das ist jetzt schon mit dieser AP2-Hardware, also den sind 7 Kameras am Fahrzeug jetzt statt einer, und aber weiterhin ein Frontradar.
Okay. Sind das nicht 8 Kameras?
Ich habe nur 7 gezählt.
3 vorne
und
1, 2, 3, 4
sind 7.
7 und eine hinten.
Ah ja, gut.
8.
Aber die zählt, glaube ich, nicht. Was schön ist beim Model X, das hat ja automatische Türen auch vorne.
Mhm.
Man kann das auch so einstellen, dass wenn man sich dem Fahrzeug nähert, dass sich die Türen automatisch öffnen.
Macht
ist immer
man
gut,
das?
Wenn man. Ja, aber das ist super, wenn du irgendwie die Cola in der Hand hast oder das Eis. Und dann kann man einsteigen, und wenn man dann auf das Bremspedal dreht, um das Fahrzeug einzuschalten, dann schließt er die Tür automatisch. Das heißt,
man muss also überhaupt gar nichts mehr machen.
Nee, muss gar nichts mehr machen. Anscheinend muss man nicht auch selber. Die Flügeltür haben wir ja schon geöffnet. Das ist die 6-Sitzer-Version.
So, jetzt kommen wir mal zu den Flügeltüren. Lass uns mal über die Flügeltüren reden.
Die Flügeltüren,
das ist ja einer der großen Streitpunkte. Wo wir uns, glaube ich, einig sind, als Vorführeffekt ist das natürlich geil. Also wenn du an den Supercharger gehst und die Türen öffnest hinten, da bildet sich sofort sozusagen eine Traube von Menschen. Schön ist es, aber praktisch ist anders.
Ich glaube auch, praktisch ist anders. Weil so, also ich habe das halt gern irgendwie, dass ich dann irgendwie meine Tasche auf die Rückbank werfe, wenn ich irgendwo hinfahre, oder die Jacke auf die Rückbank werfe und dann jedes Mal dieses Gedöns mit dieser Flügeltür aufmachen. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht davor steht, dass das nicht zu eng ist. Ja.
Man würde sich wünschen, normale Türen zu haben, glaube ich.
Ja, aber, ich glaube.
Aber ich glaube, für Tesla ist es nicht schlecht, weil das fällt halt einfach auf. Ja? Und die Leute kennen dieses Fahrzeug. Und das ist natürlich für so eine doch immer noch recht junge Firma wie Tesla wichtig, dass man einfach im Gespräch ist. Du hast es schon gesagt, die 6-Sitzer-Version. Ich habe gerade, bevor wir aufgezeichnet haben, mal versucht, mich ganz hinten reinzusetzen. Ganz hinten passe ich mit meinen 1,92 Meter nicht rein. Das ist zu eng, da stößt mein Kopf oben an. Aber in der zweiten Reihe überhaupt kein Problem, da zu sitzen, auch mit meinem 1,92 Meter. Ich habe richtig viel Platz. Das ist ja jetzt die 6-Sitzer-Version, das heißt, die zweite Reihe sind 2 einzelne Sitze. Würdest du das auch so wählen? Oder?
Ja, es ist deutlich. Also ich habe ja schon auch den 7-Sitzer gesehen. Der 7-Sitzer wirkt ein bisschen voll innen, trotz der Größe des Fahrzeugs. Und die 6-Sitzer-Version gibt dem ganzen Fahrzeug nochmal deutlich mehr Luftigkeit und Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, der mittlere Sitz war eh kein vollwertiger Sitz, weil man ja dann den Balken drin hat von der Decke, vom Dach und der auch ein bisschen schmaler war als die Sitze außen. Also wenn man es nicht unbedingt braucht, würde ich auf jeden Fall verzichten. Es gibt jetzt auch seit neuestem eine Mittelkonsole, die man sich ab Werk einbauen lassen kann. Ich habe da jetzt meinen Kühlschrank drin stehen.
Sieht aber auch schick aus, dein Kühlschrank.
Ja.
Mit Innen- und Außentemperaturanzeige.
Klasse. Ja, ja. Und genau, und da auch so ein kleines Tischchen dann drauf. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Erste, wofür dieses Fahrzeug dann am Ende genutzt werden kann, nämlich als Chauffeurslimousine. Mhm. Weil das Model S ja wegen des begrenzten Platzes auf der Rückbank gerade von der Sitzhöhe eigentlich nicht als Chauffeursauto geeignet ist, ist, glaube ich, das Model X als Chauffeursauto. Sonst fällt mir irgendwie auch kein weiterer Einsatzzweck für so ein Monsterauto ein. Ja, ja.
Was mir auffällt, ist, dass der Innenraum im Vergleich zum Tesla Model S ein bisschen besser genutzt wird. Und zwar ganz einfach deswegen, weil das Cockpit oder die ganze Fahrgastzelle deutlich nach vorne gerückt ist, vorne die Haube deutlich kürzer ist. Sprich, man hat jetzt endlich mal kapiert, vorne ist ja kein Motor oder nur ein kleiner Dualmotor. Ist es ein Dual?
Ja, ja. Das Model X gibt es nur als
Das heißt, man hat das Ganze ein bisschen vorgerückt. Der Abstand zwischen der Tür und dem Rad ist geringer geworden.
Die Tür ist auch größer, also der Einstieg ist auch wesentlich komfortabler. Man hat also nicht mehr diesen Nippel, wo sich viele Model S-Fahrer dran stört und der dann immer abscheuert an der B-Säule. Das nicht. Also man kann jetzt wunderbar einsteigen. Auch die Türöffnung ist riesig. Also man kann die Tür fast 90 Grad Winkel aufklappen und kann in welche Richtung auch man immer möchte in dieses Auto einsteigen.
Was
und es halt auch von der Höhe her, also wenn ich jetzt daneben stehe und dann kann ich mich einfach so auf den Sitz fallen lassen.
Aber nicht den Kopf anschlagen.
Nicht dabei. Den Kopf anschlagen, ja.
Aber was trotzdem auffällt, es ist ja im Grunde ein SUV. Die SUVs, wenn ich Leute frage, wieso kauft ihr um Gottes Willen ein SUV, so ein Panzer, sagen sie mir immer, ja, weil ich dann so schön hoch sitze. Bei dem, finde ich, ist die Höhe nicht so wahnsinnig groß.
Also ja, der steht aber jetzt auch, der hat ja ein Luftfahrwerk, der steht jetzt, glaube ich, auf niedrig.
Okay.
Oder auf Standard.
Aber trotz also allem, es ist jetzt nicht deutlich erhöht, natürlich deutlich höher als ein Model S, aber es ist jetzt nicht so wie andere SUVs, die ich so im Kopf habe, wo du deutlich höher sitzt. Also das ist in dem Fall
nicht dafür gegeben. Sieht er halt auch nicht aus wie ein Fuchsspürpanzer.
Richtig, das ist richtig, ja. Obwohl er auch
sehr wuchtig ist. Also das Model S sieht dagegen, also er ist ein bisschen länger, hat den gleichen Radstand, hat aber mehr Radüberhang hinten, glaube ich, vor allem.
Ja.
Ist dadurch etwas über 5 Meter lang. Das heißt, der kostet auf der Fähre mehr als das Model S, weil das ist nämlich knapp unter der Grenze, ist 5 Meter auf der Fähre.
Ah, okay.
Die Höhe ist gut 1,70 Meter, 1,75 Meter vor dem Fahrzeug. Und der ist auch ein bisschen breiter mit Spiegeln als das Model S.
Noch breiter.
Noch breiter, also in Baustellen, linke Spur ist absolut tabu mit dem Fahrzeug.
So, und dann gucken wir mal hinten, da müssen wir uns ein bisschen an dem Charger vorbeiziehen, weil wir laden
an dem Kofferräumchen.
Genau, das ist in der Tat, also wenn die hinteren beiden Sitze verwendet werden, ist der Kofferraum
also mein Koffer passt da aufrecht rein und daneben noch ein bisschen Kleinzeug. Man hat hier aber auch eine zweite Ebene, an die man aber nur rankommt, wenn der Kofferraum leer ist. Da geht es dann auch nochmal.
Da geht es ordentlich tief.
Da geht es jetzt nochmal gut 40, 50 cm rein, da kann man dann irgendwie Jacken und Ladekabeln reinschmeißen.
Machen wir jetzt auch.
Genau, machen wir jetzt auch. Ansonsten haben wir, ich würde sagen, das sind ungefähr 50 cm,
wenn
es hochkommt. Also die Tiefe vom Kofferraum, breit 1,30 Meter, 1,40 Meter.
Also ich finde, wenn du also jetzt mit der Familie verreist und du tatsächlich 4 Kinder hast,
never ever,
dann hast du keine Chance, das komplette Gepäck runterzubekommen.
Nein, nein.
Das heißt, du brauchst einen Anhänger.
Du brauchst einen Anhänger oder du lässt die Kinder zu Hause und klappst.
Genau, das ist noch besser.
Man kann nämlich die dritte Sitzreihe zusammenklappen.
Ja.
Ganz
dann
einfach.
Hast du einigermaßen Kofferraum.
Hat man eine ziemlich große ebene Ladefläche. Was fehlt, ist ein Gepäcknetz. Das verhindert, dass das Gepäck jetzt, weil ich habe ja eine offene Sitzreihe in der Mitte, dass wenn ich hier einen Koffer habe und eine Vollbremsung mache, dass der Koffer dann nach vorne im Display steckt.
Ja.
Das fehlt noch. Es gibt hier zwar Gepäckösen, hier an der Seitenwand hinten am Kofferraum.
Okay.
Und dann an den Rückseiten von der dritten Sitzreihe, die dann quasi am Boden sind. Also man kann da schon die Ladung gescheit sichern. Das geht schon.
Aber es ist halt mühsam.
Ja.
Gepäcknetz wird eigentlich.
Also für gut, mit 4 Personen kann man, glaube ich, verreisen. Jetzt nicht 2 Wochen am Stück, aber dafür ist das Auto auch, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, bei Tesla hatten sie da eher so den Weg von Beverly Hills runter nach Venice Beach im Kopf, als sie dieses Auto gebaut haben.
Ja. Aber das ist das erste Auto von Tesla, wo ich also eine Anhängerkupplung mitbestellen kann.
Ja, fast 2,5 Tonnen kann er ziehen.
Okay, das ist ordentlich. Allerdings muss man auch sagen, wir kommen nachher noch zu den Verbräuchen von dem Fahrzeug. Du hast da jetzt Erfahrungen gesammelt. Aber ich denke mal, der Verbrauch, wenn ich da einen großen Wohnwagen mitziehe, dürfte dann sehr weit hochgehen.
Genau, da können wir nachher nochmal drüber reden, wenn wir unterwegs sind.
Und das ist dann wieder die Frage, ob das dann tatsächlich Sinn macht. So, das Fahrzeug, unser Fahrzeug, ist vollgeladen.
Ja, also wir sind fast voll.
Fast voll, das heißt...
Wir werden jetzt nicht 400 Kilometer runterreißen und 4-Stunden-Podcast machen.
Nein, nicht wie letztes Mal, als wir stundenlang herumgeirrt sind mit der Renault Zoe. Da würde ich sagen, steigen wir mal ein.
Ja, wunderbar. Ich ziehe mal den Ladeport. Was auch schön ist bei dem Fahrzeug, das haben ja schon die Facelift, auch die Model S, dass die Ladeklappe automatisch schließt.
Ja, das ist sehr praktisch. Das hat meiner ja
und
auch.
Und man sie auch von innen schließen kann und nicht mehr an der Autobahnstelle einen Standstreifen fahren muss, um die Ladeklappe schließen.
Man muss nicht mal dem sagen, dass er sie schließt. Er schließt sie automatisch ein paar Sekunden, nachdem man den rausgezogen hat. So,
wunderbar.
Falcon Ring.
Wir steigen vorne ein beide, oder?
Dann steigen
oder möchtest du chauffeursmäßig hinten sitzen?
Habe ich vorhin ja ausprobiert, mich hinten hinzusetzen. Wie gesagt, dritte Sitzreihe ist nichts für mich.
Und die zweite?
Zweite Sitzreihe war absolut okay.
Jetzt hast du mit der Hand die Tür zugemacht. Das war völlig unnötige Energieverschwendung.
Jetzt habe ich wieder 3 Kalorien verbrannt.
Ja, unglaublich.
Mein dicker Bauch ist da nicht einverstanden.
Ja, so.
Ich darf nicht fahren. Jana habe ich vorhin gefragt. Sie hat gesagt, nein, ich habe unterschrieben.
Ja, du darfst nicht fahren.
So, ich habe mich so den ganzen Tag darauf gefreut, einmal Tesla Model X fahren, aber Jana lässt mich nicht. Das prangere ich an, hiermit öffentlich. Aber ich glaube, die Scheibe selbst in der Nacht ist wirklich grandios. Also ist das Erste, was einem auffällt, dass also wirklich die Scheibe, das hat man ja schon in vielen Videos gesehen, es wird ja auch immer wieder erzählt. Aber
es ist, wenn man selbst drin sitzt, als ich das erste Mal drin gesessen, dann war einfach urkrass, wenn du durch die Teilen fährst, also wo es Landschaft gibt, ja. Und dann hast du die ganze Zeit einen Ausblick, so urkrass, ey.
Es ist 9:30 Uhr abends, deswegen ist es dunkel. Wir werden jetzt die Bänder wechseln und wenn wir die Bänder gewechselt haben, dann legen wir los und fahren los. Wir müssen nämlich über viele Dinge sprechen, über die iMobility müssen wir auch sprechen. Wir müssen über Opel sprechen, unbedingt, und viele andere Dinge. Also bis gleich, wir wechseln ganz schnell die Bänder.
So, da sind wir wieder.
Wir haben uns angeschnallt, es kann Leos gehen.
Guckst du hinter dem Mikrofon, dass das nicht wackelt?
Ja, genau. Und ist, glaube ich, okay.
Wunderbar.
Das ist einer mit einem 90 kWh Akku.
kWh steht für...
Kilowattstunden.
Sehr schön.
Und wir haben jetzt vollgeladen auf 100%. Nee, auf 90%. Das reicht uns. Ja, und dann fahren wir einfach mal in Leonberg los. Leonberg übrigens, habe es ja vorhin schon gesagt, ein Supercharger, der recht gut...
Die Handbremse geht nicht auf. jetzt ist er auf.
ist ein Supercharger, der sehr stark frequentiert ist. Also wer das meiden kann, der sollte das tun.
Ja, genau, da steht ihr uns nur im Weg rum.
Genau, weil wir mit die ganzen Stuttgarter und Leonberger und Böblinger
Esslinger.
Und Sindelfinger und Esslinger wollen hier alle laden. So, ich nehme jetzt mal einen Schluck aus der Pulle. Lass uns mal über die iMobility reden, während wir da versuchen, vom Supercharger wegzukommen. Sie hält.
Pulle.
Holt sich Wasser. Sehr gut. Wir waren ja beide zusammen auf der iMobility. Du ein bisschen mehr als ich. Ich war nur einen Tag dort. Was mir aufgefallen ist bei der iMobility ist, im Vergleich zum letzten Jahr, dass die Leute deutlich aufgeschlossener und deutlich positiver der ganzen Sache gegenüberstehen. Siehst du das auch so? Ist dir das auch aufgefallen oder ist nur mir das wieder aufgefallen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja 4 Tage da,
hatte
aber tatsächlich ganz wenig Zeit, mich wirklich ins Beratungsgetümmel zu werfen. Ich weiß gar nicht warum, weil
du daneben saß und Kaffee getrunken hast.
Genau, weil ich daneben saß und Kaffee getrunken habe und gesagt, das ist mal als zweite Vereinsvorsitzender kann man halt das Volk mal arbeiten lassen.
So.
Aber
ich habe mit anderen gesprochen.
Genau, wie war, also was
und
war denn
ihnen
so?
Erzählt, wie ich das sehe, so was ich dir gerade gesagt habe. Und da kam als Rückmeldung von den anderen Kollegen, ja, du hast recht, also ist es tatsächlich so, dass die Leute besser informiert sind, dass sie schon anfangen nachzudenken, sich sowas zu kaufen. Das ist ja ein Traumpalast. Was ist das denn?
Das ist ein Kino.
Ja. Das ist neu. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Doch, das gibt's
schon. Also wir fahren jetzt Richtung Autobahn, nehme ich an.
Ja, erstmal auf die Autobahn.
Wo waren wir? Genau. Und die haben ja also gesagt, die haben das genauso erlebt, dass also die Leute besser informiert sind, sich ein Fahrzeug jetzt langsam kaufen möchten, sich wirklich beraten lassen, welches Fahrzeug könnte man denn da kaufen. Also da hat sich, finde ich, in dem Jahr sehr, sehr viel getan. Und ich war ja heute noch in Pfalzgrafenweiler bei einer Veranstaltung, wo ich auch meinen Tesla hingestellt habe und viele Gespräche geführt hat. Die Leute sind neugierig, sie kennen sich inzwischen besser aus. Und ja, ich denke mal, wenn die Fahrzeuge dann kommen von VW, von Audi, von Porsche und so weiter, dass dann von Mercedes, dass das dann ziemlich einschlagen wird in 2-3 Jahren. Hoffen wir mal, dass es nicht zu spät ist für die Deutschen. Aber wenn dann die Fahrzeuge da sind, glaube ich, werden die Leute zuschlagen. Ich
muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, also wir hatten auf dem Stand ein Tesla Model S stehen.
Ja.
Das wurde uns von Tesla Motors in Stuttgart gestellt. Wir hatten ein Hyundai Ioniq, der kam quasi direkt vom Laster in die Messehalle. Dank an das Autohaus Schumacher in Filderstadt, dass das ermöglicht hat. Und dann hatten wir noch einen ENV 200 Evalia, das ist der Siebensitzer von der Elektroautovermietung am Bodensee. Die haben uns auch freundlicherweise das Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Hatten dann ein relativ breites Spektrum an Fahrzeugen, was es gibt. Natürlich das Model S als Eyecatcher, wobei natürlich der Ioniq auch sehr viel gezogen hat, ne? Weil das jetzt endlich mal ein Auto ist zu einem relativ vernünftigen Preis, mit einer relativ vernünftigen Größe und Ausstattung. Wir hatten aber auch zwei Räder da, wir hatten das Zero Motorcycle da, wir hatten Uno-Roller da. Und auch das hat die Leute sehr interessiert. Und das war auch, also ich habe das auch, also was ich mitbekommen habe, also es ist klar, es gab immer wieder die, das taugt alles nichts und das bringt nichts und die Schwermetallbatterien und was weiß ich was, also dieses völlig Uninformierte, so ich habe mal bei einem Autobild einen Absatz oder eine Überschrift gelesen zum Thema Elektromobilität, ich erzähle dir jetzt mal, wie das funktioniert, die kamen natürlich auch vorbei, die geben dann aber meistens irgendwann auf und was ich besonders fand, war Renault war ja mit einem Messestand da,
ja.
Die haben den aber nicht selbst betreut, sondern der ortsansässige Renault-Händler, der uns ja das letzte Mal die Renault Zoe, das Auto aus Wonderweppen gegeben, das Auto aus Wonderweppen, die uns die Renault Zoe gestellt hatten. Die haben den Stand betreut und der ZE-Verkäufer von dem Autohaus, dem ist von Stunde zu Stunde, ist dem das Grinsen übers Gesicht weitergewachsen. Und am Ende der Messe hat er um den ganzen Kopf rumgegrinst. Weil der, also er hat gesagt, er ist bis Ende des Jahres ist er ausgebucht mit Probefahrten und Beratungsterminen. Mhm. Und also die haben dem tatsächlich die Bude eingerannt mit dem Renault Zoe 40.
Das habe ich übrigens in Horb auch gehört. Der Händler in Horb, ein ganz kleiner Händler, den ich immer wieder beackert habe. Mensch, verkauft doch die Zoe. Der hat seit Jahresbeginn, hat er mir erzählt, 6 Zoe verkauft. Und vorher hat er kein ein oder zwei pro Jahr verkauft. Und jetzt im ersten Quartal schon 6. Also die schlägt ein wie Bolle.
Ja, da war auch mit das meiste los an dem Stand. Also ja. Der Renault-Stand war mit das am besten besucht. Dann natürlich Tesla war mit dem Model X da. Da waren natürlich dann auch ne, Flügeltüren und so. Haben wir ja gerade schon gesagt, das bildet immer Trauben.
Ja.
Unser Stand war mit gut besucht. Gab es denn für dich noch ein anderes Highlight in der Halle?
Ein Highlight nicht, aber wir müssen über Opel sprechen.
Wir müssen über Opel sprechen?
Wir müssen über Opel sprechen.
Das ist so komisch.
Ich bin in Horb zum Opel-Händler gegangen, kleiner Opel-Händler, habe gefragt, sag mal, wie sieht das denn aus? Ich würde den mir gerne mal leihen, wenn er dann da ist, den Opel Ampera i. Und kann ich den von euch bekommen? Er hat gesagt, ja, er weiß nicht, ob er überhaupt bekommt, weil es gibt dann nur 40 Händler in Deutschland, die den bekommen werden. Also da geht es schon los. Also warum
ja gut, das hat ja, das hat ja BMW und Renault hat das auch nicht anders gemacht.
Gut, das liegt dann natürlich auch daran, dass man natürlich dann auch geschultes Personal braucht. Okay, das lasse ich mir noch gefallen. Dann sagt er mir, der Händler, ja, also kaufen können Sie den sowieso nicht, weil den können Sie nur leasen. Da hast du jetzt inzwischen andere Informationen. Der Händler selber war, also man kann ihn wohl auch doch kaufen. Der Opel-Händler war selber sehr angetan von dem Fahrzeug, hat mir gesagt, er ist 40 Kilometer damit gefahren und war selber sehr angetan. Ich finde das Fahrzeug auch schön. Jetzt zurück zur iMobility. Der Opel stand da, der Opel Ampera e, der stand da.
In weiß.
Und stand da, war abgeschlossen, kein Personal drumherum, er stand einfach da. Und niemand hat ihn groß beachtet. Auch ich habe ihn fast übersehen. Der stand einfach da, ohne jede Betreuung. Abgeschlossen, man kam nicht rein.
Und man hat noch 2 windschiefe Roll-Ups hinten dran gestellt,
ja, und wo das
so
war's.
Die Kerndaten an dem Fahrzeug dran standen.
Und das war's. Also, ich kapiere das nicht.
Ja, ich hab's auch nicht kapiert und ich konnte es mir dann nicht verkneifen, einen Tweet Richtung Opel abzusetzen und auch die Frau Müller, die Marketingchefin und den Herrn Neumann, Karl-Theodor Neumann, den Opel-Chef, dort mit in diesen Tweet reinzunehmen und, kann ja nicht sagen, und habe halt gesagt, das kann ja nicht sein. Das ist das vielversprechendste Elektrofahrzeug, was dieses Jahr auf den Markt kommt. Und er steht da als, ja, wie du gerade gesagt hast, ne? Also mit zwei windschiefen Roll-Ups, keine Infos dazu. Die hätten sich jetzt 20 von den Fahrzeugen am Tag verkaufen können auf der Messe. Frau Müller hat dann auch geantwortet auf meinen Tweet und sagte, ja, das ist wohl unglücklich gelaufen, das soll nicht wieder vorkommen. Und im weiteren Gespräch sagte sie dann auch, dass man das Fahrzeug auch kaufen kann. Auch wenn du von deinem Händler was anderes gehört hast, auch in der Pressemitteilung stand wohl was anderes von Opel, aber anscheinend kann man ihn dann auch kaufen. Okay. Sie hat jetzt nicht gesagt, wann und wie viele, auch an der Stückzahl, an diesen 300 Modellen oder Einheiten, die da kolportiert werden, die es in Deutschland geben soll.
Was ja ein Witz ist.
Was ein Witz wäre, wenn was dran wäre. Ja. Das scheint wohl auch nichts dran zu sein. Okay. Gestern gesehen bei Ausfahrt TV hatten sie den getestet.
Ja.
Und in Norwegen waren die auf dem Fahr-Event und da hat er auch diese 300 angesprochen und er meinte, dort wüsste von den Opel-Verantwortlichen wüsste niemand was von diesen 300 Einheiten.
Okay, weil man muss ja eins sehen, die hätten ja jetzt eigentlich einen Vorsprung gegenüber zum Beispiel dem Model 3.
Ja, deutlich.
Den sollte man ja nutzen, wenn man da auf den grünen Zweig kommen will. Und deswegen war ich also wirklich sehr, sehr enttäuscht über das Auftreten von Opel auf der iMobility. Wo ich auch enttäuscht war, aber da war ich nicht überrascht, war Mercedes.
Das wurde ja noch einen riesengroßen Stand.
Ja, riesengroßer Stand, genau zwei Autos, ein Hybrid und ein Showcar, den wir sowieso nie kaufen können, der fürchterlich häufig fotografiert worden ist.
Toll, auch ganz dran. Oft in der Zeitung war. Ja,
also alles richtig gemacht aus marketingtechnischen.
Ja, den hatten sie aber vergangenes Jahr schon da stehen.
Richtig. Und zum ersten und zum zweiten, ich kann mir das Ding eh nicht kaufen, will ich auch nicht, ehrlich zu sein, sowas. Und da fragt man, ich habe mich gefragt, warum stellen sie nicht wenigstens den Smart ID hin? Ja, also wenigstens ein voll elektrisches Auto. Ja, ich verstehe es nicht. Aber
ja, ich glaube, Mercedes bei der iMobility muss man nicht verstehen. Vor zwei Jahren hatten sie ein SLS AMG da stehen, also dieses Obersportflunder. Ja. Aber nicht die ID-Version, sondern die V8-Version. Ja. Und dieses Jahr halt ein GLC-E, also ein Plug-in-Hybrid immerhin. Und ansonsten auch nur im Testparcours hatten sie, glaube ich, eine B-Klasse, eine elektrische. War dann ein Smart, war, glaube ich, auch. Ein Smart war, glaube ich, gar nicht dabei beim.
Diesmal? Nee, kein Smart.
Nein, ich meine der Boxengasse bei dem Testparcours.
Achso, da weiß ich nicht. Da habe ich keine Zeit, da zu gucken.
Naja, also, nee, so viel zu iMobility. Ja.
Also wenn es unseren Stand nicht gäbe und den von Renault, wäre das insgesamt, sage ich mal, eine Veranstaltung gewesen, die nicht so wahnsinnig aufregend gewesen wäre. Gott sei Dank gibt es uns.
Es heißt ja auch nicht E-Mobility, sondern iMobility. Ja. Wobei ja dann auch schon irgendwie der Fokus auf der Elektromobilität liegt. Auf der Ministeriumsfläche ging es dann natürlich auch um Carsharing, Fahrradverkehr, ÖPNV und so weiter und so fort. Aber wir waren halt mit 360 Quadratmeter mit Abstand der größte Stand in dieser Messehalle. Wir haben den Ladepark organisiert, was ein großer Erfolg war. Ich glaube, es haben fast alle Strom bekommen. Unser Lademeister hat das relativ oder ziemlich gut gemeistert da draußen,
ja,
dass absolut Alle am Ende auch wieder heimgekommen sind. Und wir haben gelernt, glaube ich, als wir das erste Mal gemacht haben vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, das war jetzt das dritte Mal, da haben meistens unsere Autos dort geladen und halt so ein paar Leute, die vom Stammtisch noch kamen, weil sie wussten, da gibt es kostenlos Strom. Und heute oder dieses Jahr standen jetzt 40, 50 Autos am Tag auf diesem Ladepark. Das heißt, wir müssen uns da für nächstes Jahr noch was überlegen, weil das werden ja dann noch mehr Autos werden.
Richtig. Also ich war auch im Ladepark, habe aber nicht geladen. Was ganz lustig war, mein Horst stand da ein bisschen am Rande und wurde viel fotografiert, allerdings nicht das Fahrzeug selber, sondern das Kennzeichen. Das hat mich dann doch etwas überrascht. So lustig finde ich es jetzt auch nicht. Ich habe selber mit eigenen Augen gesehen, wie sie also da ständig das Nummernschild fotografiert haben. Gut, soweit zu iMobility. Ich glaube, mehr muss man dazu groß nicht sagen. Es gab noch eine Rallye, da haben wir aber nicht teilgenommen, weder du noch ich.
Nee, es hat aber jemand von Electrify mitgenommen. Wir haben ja Platz verlost. Der hat auch eine Teilwertung gewonnen, aber jeder hat eine Teilwertung gewonnen. Es gab so viele Teilwertungen wie Teilnehmer und jeder hat eine gewonnen. Das war, da vorne wird geblitzt.
Ja, aber wir sind eh nicht zu schnell.
Nee, wir sind im Kriechgang.
Ja, es ist schwer zu moderieren und gleichzeitig zu rasen.
Kannst du mir gerade mal das Wasser geben, bitte?
Meins. Sag doch, hast du das irgendwo drin?
Oder? Nee, das steht da eigentlich. Da liegt irgendwo im Fußball.
Jetzt. Ich sehe es. Ist nach hinten gerollt. Mensch, wir haben hier so Cupholder, weißt du, da kann man das reinstellen.
Ja, da steht ja schon mein Tee. So, da sind wir wieder.
Ja.
Kurze Unterbrechung.
Schneiden wir das raus?
Das schneiden wir raus. Ja, nein, sonst werden die Leute sich wieder sagen, oh, das ist voll langatmig. Ich habe wieder 5 Minuten euer Wasserflasche gesucht.
Ja, aber das gehört dazu, weißt du? Wir sind auch nur Menschen.
Ich wollte nicht mehr so viel Dialekt sprechen und mich bemühen, Hochdeutsch zu reden.
Wo sind wir eigentlich? Wir sind bei Stuttgart-Möhringen.
Genau, wir sind im Kreuz-Diggerloch quasi gerade. Nein, Felden-Echterding. Auf der Autobahn.
Fahren wir gerade Richtung
München.
München, genau, ja, also Flughafen.
Genau.
Also genau andersrum als wie beim letzten Mal.
Als wie beim letzten Mal, genau.
Ich bin Franzose, ich darf das.
Oui, oui.
So, lass uns mal über das Model S sprechen. Du hast Model X sprechen. Du bist damit nach Italien gefahren. Also Tesla wird sich freuen, wenn sie den Kilometerstand sehen, wenn du wiederkommst.
Dann müssen sie tun.
Du hast einen 90 kWh Akku drin, haben wir auch schon gesagt.
Ja.
Aber der Verbrauch vom Model X ist dann doch ein ganzes Stück höher als der Verbrauch bei einem Model S, oder?
Ja, deutlich höher. Ich habe jetzt insgesamt über die gesamte gefahrene Strecke, sind gut 3000 Kilometer, 215 Wattstunden auf dem Kilometer, also 21,5 Kilowattstunden auf dem 100 Kilometer Verbrauch. Klingt jetzt nicht so viel, muss dazu aber sagen, ich bin in Italien viel Landstraße gefahren, weil da die Autobahnen sackenteuer sind. Also die sind noch teurer als in Frankreich. Deswegen bin ich halt viel auf Landstraßen ausgewichen und auf diese Strada irgendwas.
Nationale?
SS heißen die.
Okay.
Und die sind, das sind so 2 Meter Spuren, aber dafür sind sie mautfrei.
Aha.
Und man darf nur 90 oder 110 fahren.
Also wenn es sich beruhigt, in Frankreich fahre ich auch nur auf der auf der Landstraße. Die sind aber inzwischen sehr gut ausgebaut, dass du dann bis zu 110 fahren darfst.
Ja.
Da erzähle ich aber gleich noch was dazu.
Also genau, und jetzt war ich vorhin noch kurz in Mainz, habe noch jemanden besucht. Bin über die Autobahn gefahren, 130 Tempomat, weil AP2 geht nicht schneller als 130. Und dann hatte ich einen Verbrauch von 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also wir hatten heute jetzt so... Als ich hingefahren bin, waren es 20 Grad, 21 Grad, auf der Rückfahrt waren es noch 17 Grad, also Klima lief nicht, Heizung lief nicht. Der genehmigt sich dann schon einen großen Extraschluck aus dem Akku, aber klar, größere Stirnfläche von dem Fahrzeug und ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Das merkt man dann natürlich im Verbrauch. Wenn man jetzt sagt, 90 Kilowattstunden Akku, kommt man jetzt mit 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, kommt man jetzt gut 350 Kilometer weit.
Okay. Das heißt, so weit wie ich mit meinem Model S 60. Da komme ich nämlich auch ungefähr so weit.
Ja, aber du musst sehr langsam fahren.
Auf der Landstraße, ja.
Ja, auf der Landstraße, ja. Aber nicht auf der Autobahn.
Ja, das stimmt.
Auf der Landstraße komme ich mit dem ja auch weiter. Ja. Also das ist ja kein Problem. Aber der Verbrauch ist natürlich deutlich höher. Das Fahrzeug ist auch, wie wir ja schon gesagt haben, größer. Dafür ist es auch geräumiger, finde ich, von innen. Ja, also diese riesen Windschutzscheibe ist einfach ein Traum. Ich glaube, ich werde im Model S jetzt wieder klaustrophobische Anfälle bekommen, weil man ja da irgendwann den Holm da vor der Stirn hat. Ansonsten ist es ja vorne Armaturenbrett, das Bedienteil, das ja, kennt man ja alles aus dem Model S.
Also ich fühle mich hier fast wie im Model S. Also
man sitzt aber deutlich höher.
Man sitzt deutlich, ja, das ist richtig.
Du hast vorhin gesagt, höher. Irgendwie die Sitzhöhe wäre nicht so, aber es ist schon hoch.
Gut, verglichen mit dem Model S ist es hoch. Und wenn ich jetzt auch die anderen Autos jetzt an uns vorbeiziehen, warum eigentlich? Warum sind die eigentlich alle schneller?
Das frage ich mich auch gerade.
Da sind wir doch schon ein Stück höher. Aber man muss auch sagen, das Model S ist schon sehr tief. Also das ist schon wirklich sehr tief. Ja. Das ist übrigens eins, was mich stört am Model S, dass es so tief ist. Ganz kurz ein Abstecher, weil ich habe ja jetzt meine erste größere Fahrt gemacht mit dem Model S. Also die allererste war nach München, aber das würde ich sagen, ist jetzt noch nicht eine wirklich große Fahrt. Ich bin nach Paris gefahren. Und hatte als Vorgabe für mich, also vielleicht nur erst was zur Strecke, ich bin von Horb nach Freiburg gefahren, habe dann dort übernachtet, habe dort meine Eltern eingeladen und wir sind dann zu fünft, also meine Eltern, ich und meine Frau und mein Kind sind dann nach Paris gefahren. Eine Strecke von Freiburg aus von 600 Kilometern Und es war also die erste große Fahrt, die ich mit dem Model S gemacht habe. Und die Vorgabe war, ich möchte in Paris genauso schnell ankommen wie mit einem Verbrenner. Und ich möchte nicht sparsam fahren, das heißt, ich fahre halt nochmal. Die Strecke ging dann morgens, bin ich dann losgefahren, morgens um 6, bin nach Nancy gefahren, kam da um 8 Uhr an, habe dann geladen und gleichzeitig gefrühstückt. Dann sind wir 3 Stunden weitergefahren. Das war eine interessante Etappe insofern, weil mir das Navigationssystem einen Umweg vorgeschlagen hat, um nochmal zwischenzuladen. Und das wollte ich aber nicht und den habe ich dann rausgelöscht und dann hat er mir gesagt, naja, du kommst mit 3% an. So, ja. Da ich aber viele Videos gesehen habe und wusste, das funktioniert, habe ich es einfach gemacht. Zumal ich auf der halben Strecke sehen konnte, reicht es wirklich oder muss ich doch den Umweg fahren. Und ich kam dann tatsächlich mit 3% an, trotz vollgeladenem Auto, trotz relativ frischer Temperatur, nämlich 5 Grad. Das hat wirklich prima funktioniert. Ich hatte auf dem Rückweg ein Problem. Und zwar ist da mein Navigationssystem ausgefallen. Das heißt, er hat die Satelliten nicht irgendwie nicht richtig gefunden. Der stand 3 Tage in der Garage in Paris, wo er kein Satellitensignal bekommen hat. Und der Pfeil war irgendwie 500 Meter daneben, so dass man also überhaupt nicht damit navigieren konnte. Ich habe dann Tesla angerufen, habe sogar sofort jemanden ans Telefon bekommen, was ja wirklich erstaunlich ist bei Tesla. Zumindest wenn man in Stuttgart anruft, ist das erstaunlich, wenn man da jemanden kriegt. Der konnte mir dann aber auch nicht weiterhelfen. Dann
habe ich turn it off and on again.
Alles gemacht, resettet, das habe ich sogar gemacht, bevor ich da angerufen habe, hat alles nicht geholfen. Ich habe dann eben mein Handy genommen und habe damit navigiert, das ist ja auch ein Navigon, was ich habe. Nach einer Stunde ungefähr kam dann das Navi vom Tesla wieder. Dann war es wieder okay, dann hat es funktioniert. Aber das ist so etwas, was mir aufgefallen ist beim Tesla, dass immer wieder so softwaremäßig Kleinigkeiten passieren. Man schaltet zum Beispiel die Rückwärtskamera ein, weil man den Rückwärtsgang einlegt und dann schaltet man wieder auf Vorwärtsgang und die Rückwärtskamera geht nicht raus.
Das macht der manchmal, wenn du am Rangieren bist, dass er dir anlässt.
Ja, aber auch wenn ich dann wirklich fahren will, bleibt also, sie an. Also ich weiß, was du meinst. Nee, das war das nicht. Es fällt auch gerne mal die Internetverbindung aus. Auch das passiert gerne.
Also
recht häufig. So kleine Nicklichkeiten, die immer wieder mal passieren. Nicht viel, aber immer wieder so ein bisschen, wo ich mir denke, also der eine oder andere Software-Bug ist da schon noch drin.
Da bin ich wahrscheinlich schon viel zu dran gewöhnt. Das fällt mir gar nicht mehr auf. Aber wo wir gerade beim Thema Software sind und jetzt in dem Model X sitzen und das hat ja Autopilot 2 Hardware, ja. Das heißt 7 Kameras, 8 mit der Rückfahrkamera, die aber glaube ich nicht aktiv benutzt wird für den Autopiloten. Bin ja jetzt viele Kilometer gefahren und die Software wird ja noch entwickelt, sagt Tesla ja auch. Ja. Ne? Also die Hardware wird jetzt verbaut, aber wir müssen die Software von Grund auf neu entwickeln, weil das ja jetzt ein eigenes System ist. Früher war das ja Mobileye, wo sie ja relativ das Komplettsystem gekauft haben. Also was zum ersten Mal auffällt, ist, die Schildererkennung funktioniert nada, gar nicht. Er kennt keine Schilder, was ein bisschen teuer werden kann, weil nämlich die Geschwindigkeit...
Vor allem in der Schweiz.
Vor allen Dingen in der Schweiz. Auch in Italien sind die Daten, die im Navi sind, zu den Geschwindigkeitsbegrenzungen, haben mit der Realität relativ selten was zu tun.
Okay.
Das finde ich ein bisschen störend, dass sie das noch nicht in den Griff bekommen haben.
Wobei das wirklich etwas ist, wo man sagen muss, da scheint Tesla am falschen Ort zu sparen, weil ich habe auf meinem Handy ja das Navigon und das ist ja ein Navigon-System, was Tesla da benutzt, zusammen mit Google. Auf meinem iPhone funktioniert das tadellos mit den Geschwindigkeiten. Ich bekomme aber auch alle Vierteljahre ein Update.
Ja, es gibt auch für dieses Navigationssystem offensichtlich nicht oft genug. Also das ist zum einen der Punkt, der noch nicht funktioniert. Das sollte man sich klar sein. Und dann hat dieses System noch ein paar andere ziemlich nervige Fehler. Also das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich fahre jetzt auch gerade ohne. Wir machen gerade mal wieder an. Den Autopilot hat es ja gerade gehört. Er geht nur bis 130 km/h. Damit kann ich leben, weil ich meistens eh nicht schneller fahre. Ja. Beim AP1 geht er bis 150 km/h. Man muss aber auch dazu sagen, das ist ja alles Software. Tesla wird ja, liefert ja immer weitere Updates aus, das heißt, es soll sich verbessern. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass der Radar...
Er hat jetzt das Auto gar nicht erkannt.
Nein, der Radar funktioniert relativ schlecht. Jetzt erkennt er das Fahrzeug erst, als es vor uns eingeschert ist. Also ja. Man hat nicht, man sieht ja vor sich im Display das, was das Radar und die Kameras sehen. Dieses Bild, was er interpretiert und zeigt dann die Fahrzeuge und Motorräder. Also die Differenzierung zwischen Motorrad, Auto, LKW funktioniert nicht. Oder ganz, ganz selten. Wir fahren jetzt auf einer dreispurigen Autobahn. Ich schleiche gerade auf der mittleren Spur rum.
Und normalerweise im alten AP1 würde ich jetzt die Fahrzeuge links und rechts von mir sehen auf den Spuren.
Ja, da sieht man aber gar nichts.
Sehe ich gar nichts.
Jetzt werden wir gerade überholt und nichts zu sehen.
Das Fahrzeug erscheint nicht im Radar. Ganz schlimm ist in Tunneln. In Tunneln fängt das Auto an, Geister zu sehen.
Aha.
Dann erscheinen überall auf diesem Display Autos, nur nicht da, wo sie sind. Ja, also jenseits von jeder Fahrspur tauchen auf einmal Autos auf, auch Autos, die ineinander übergehen und so weiter und so fort. Und entsprechend reagiert das System dann auch und haut mal kurz in die Eisen oder geht mal kurz voll vom Gas in die Reku, wo man immer dann mitten im Auto sitzt, was sehr unangenehm ist.
Ja.
Also bei weitem nicht auf dem Stand wie AP1. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist nicht auf dem Stand, also ich hatte ja damals einen P90D mal getestet und da ist gerade AP1 Software ausgeliefert worden. Und die war auch, hatte auch echt Bugs, wo man aufpassen musste. Und der Stand jetzt ist, glaube ich, schlechter als damals. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Also wenn man jetzt von einem AP1-Fahrzeug kommt, wo man ja relativ viel Vertrauen, auch wahrscheinlich auch zu viel Vertrauen in das System hat, also man kann das Auto dann nicht fahren. Also man muss permanent die Hände am Lenkrad halten. Man muss permanent gucken, was das Auto macht. Der Spurwechselassistent, ich kann dir das jetzt gleich mal demonstrieren, wahrscheinlich funktioniert es dann.
Das ist immer der Vorführeffekt.
Das ist immer der Vorführeffekt. So, jetzt, wenn wir hier überholt haben, zeige ich es dir gleich. Also ich sage es einfach mal vorher. Beim AP1, das geht relativ smooth, wenn er die Spur wechselt. Hier überlegt er dreimal während des Spurwechsels, ob er jetzt weit genug gelenkt hat oder ob er gegenlenken muss oder so, Spurwechsel einleiten. Und was macht er?
Wow.
Also smooth ist anders, aber es hatte schon schlimmere Spurwechsel. Also,
okay.
Das ist so,
fühlt sich an, als hätte er zu viel gesoffen.
Ja, genau. Also er überlegt so zweimal während des Spurwechsels, ob er jetzt schon die Spur gewechselt hat. Wir fliegen immer wieder nach links. Wenn wir noch ein bisschen auf der mittleren Spur rumschleichen können. So, jetzt schaut er.
Man hat das Gefühl, er schwimmt so ein bisschen hin und her.
Genau, er weiß nicht ganz genau, was los ist.
Aber wenn er mal in der Spur ist, im Moment funktioniert das eigentlich.
Wenn
ganz
er in der
gut.
Spur ist, funktioniert das wunderbar. Ja, er darf nur kein falsches Echo vom Radar bekommen und mal wieder kurz auf die Bremse latschen. Dann funktioniert das alles super. Aber wie gesagt, ne, das ist alles Software. Und es gibt ja auch irgendwie alle zwei Wochen ein neues Software-Update von Tesla. Das ausgespielt werden, wo dann Funktionen wieder besser werden, aber im Moment ist es tatsächlich noch nicht auf dem Stand des alten Autopilot, was Mobileye geliefert hat. Wir mussten ja quasi vom Scratch wieder anfangen, nachdem Mobileye ausgestiegen ist. Und ja, schauen wir mal auf.
Es ist schon ein bisschen ätzend, dass ich aber meinem Tesla nicht sagen kann, du hör mal zu, ich weiß, es gibt jetzt ein Update, ich hätte das gerne. Also der ist also schon ja, ein bisschen angesäuselt,
genau. Was er auch nicht kann, AP1 hat ja neulich ein Update bekommen, dass er nicht mehr rechts überholt. Ist dem AP2 relativ wurscht. Der würde jetzt rechts überholen, wenn ich nicht runtergehen würde mit der Geschwindigkeit. Weil jetzt ist tatsächlich Mittelspurschleicher vor uns, der mit 110 auf der Mittelspur schleift. Der rechte Reifen ist frei. Ja, egal.
Das sind halt die, ja. Also ich kann ihm nicht sagen, ich weiß, da gibt es ein Update, hol mir das bitte. Weil vor 2-3 Tagen gab es hier ein Update für meinen und ich habe es immer noch nicht bekommen. Oder gibt es einen
Trick? Jetzt hast du gerade gemerkt, jetzt fängt er an, geht er in die Reku, es war aber nichts. Also wir wurden gerade überholt, dann hat er ein falsches Echo von dem Fahrzeug bekommen und hat dann...
plötzlich gebremst. Ja. Gibt es irgendeinen Trick, wo ich dem Tesla sagen kann, so jetzt hol mal bitte das Update?
Nee, es gibt irgendwie so ein paar angebliche Tricks, wie man das Update anstoßen kann, ins WLAN gehen oder am Service Center vorbeifahren. Aber ob das tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht. Ich meine, jeder kriegt das Update irgendwann. Die werden halt nach und nach ausgeliefert. Ich bin mit meinem Model S auch immer relativ spät dabei, wenn was kommt. Da muss man sich halt gedulden, ob man das jetzt heute kriegt oder am nächsten Montag.
Ja. So, wir wechseln wieder die Bänder.
Genau.
Nee, also der Hintergrund, warum wir das immer machen, ist, dass wir immer zwischenspeichern, damit wir nicht so eine Katastrophe erleben wie beim letzten Mal, dass wir eine Stunde reden und am Schluss ist nichts mehr da. Also bis gleich.
So, da sind wir wieder, allerdings nicht mehr im Auto, nicht mehr im Model X, weil wir haben zwar Batterien ohne Ende dabei gehabt, aber irgendwie hat dein Aufnahmegerät so dermaßen Batterien gefressen, dass sie alle 5 Minuten leer waren. Und dann haben wir entschieden, das macht keinen Sinn, wir fahren nach Hause und besprechen den Rest zu Hause. Und da sind wir jetzt auch wieder und Jana, wir wollten eigentlich im Auto darüber sprechen, für wen dieses Model X eigentlich geeignet ist. Also was ist eigentlich die Zielgruppe? Ich hatte eigentlich bisher immer gedacht, naja, sechs Personen Familie. Aber dafür ist es dann wieder zu klein, ne? Weil der Gepäckraum dann nicht reicht.
Ja, dann wird's mit, also Gepäck für sechs Personen wird ein bisschen eng in dem Auto. Ja, es erschließt sich mir auch nicht so ganz, was man mit dem Auto jetzt tatsächlich anfangen soll, weil es ist eigentlich für die Stadt viel zu groß. Als Bauernauto, möchte ich jetzt mal sagen, ist es eigentlich auch ungeeignet durch den Klavierlack. Also es ist jetzt nicht dafür gedacht, um damit in den Acker zu fahren und es als Arbeitstier zu benutzen, wie jetzt vielleicht ein Range Rover. Ja, es ist wohl tatsächlich ein Lifestyle-Fahrzeug dann, um jetzt irgendwie von Beverly Hills nach Venice Beach an den Strand zu fahren. Oder als Chauffeursfahrzeug ist es auch gut geeignet, dadurch, dass man hinten deutlich mehr Platz hat als beim Model S. Und wenn man jetzt einen Chauffeur hat, einen, der morgens in der Villa abholt und zum Flughafen fährt oder ins Vorstandsbüro, ja, dann kann man jetzt auch Tesla fahren, bequem.
Gut, aber wenn ich jetzt Leute frage, weil ich das einfach nicht verstehen kann, warum kaufst du dir ein SUV? Dann kommt oft als Antwort, erstens mal, weil ich mich da sicherer fühle und zweitens, was ich noch viel wichtiger finde, weil ich da besser drin sitze, also weil ich da einfach eine höhere Sitzposition habe, einen besseren Überblick habe und das muss man sagen im Vergleich zum Model S, das stimmt. Also man hat einfach eine bessere Übersicht, man sieht mehr. Ich habe auch gestern nochmal mit meinem Vater gesprochen, der ja mit mir nach Paris gefahren ist, der mir gesagt hat, naja, alles schön und gut, aber die Sicht aus diesem Fahrzeug, also aus dem Model S, ist nicht so wahnsinnig toll.
Ja, also wenn man hinten drin sitzt und das Panoramadach drin hat, dann hat man auch von hinten eine schöne Aussicht. Aber ansonsten ist es ja das Model S eher so ein Limousinen-Sport-Coupé.
Genau, und dann kann ich natürlich verstehen, wenn jemand sagt, der auch das Geld dafür hat, naja, im Model X sitze ich einfach höher und besser und habe vorne diese Riesenscheibe und das gefällt mir einfach besser. Ich denke, und wenn man dann noch zwei Kinder hat, dann ist das Auto okay. Dann hat man hinten auch viel Platz fürs Gepäck, aber alles andere, ja, ist nicht mein Fahrzeug.
Eine Anhängerkupplung dran machen und das Gepäck in den Anhänger tun. Ich hab auch schon ein holländisches Ehepaar getroffen, die den 5-Meter Wohnanhänger hinten drin dran hatten und die dann gesagt haben, naja gut, also 200 Kilometer schaffen sie am Stück von 100 auf 0% und sie könnten sich von Supercharger zu Supercharger hangeln. Von Holland nach Österreich. Das klappt, die sind dicht genug beieinander. Das ist dann, ja, das stellt sich halt die Frage. Also wenn man halt ein Lasttier braucht, um auch mal die Yacht zum Starnberger See zu ziehen. Also man muss das Geld dafür haben. Zum einen, man muss irgendwie auch den Parkplatz dazu haben, weil das Model S passt ja schon kaum auf meinen Parkplatz. Das Model X passt gar nicht mehr da drauf. Das steht dann tatsächlich quer über den Gehweg. Ja, zu der Sache mit dem Radar habe ich heute ja bei der Rückkehr, ich habe das Fahrzeug ja heute zurückgegeben, nochmal mit dem Service-Mitarbeiter von Tesla gesprochen und habe das angesprochen, dass dieses Radar nicht wirklich gut funktioniert und er sagte wohl, das wäre nicht normal. Das scheint also einen technischen Defekt gehabt zu haben, das Fahrzeug. Also, dass das ständig Geisterautos sieht oder Fahrzeuge nicht richtig erkennt, das scheint wohl dann ein Defekt gewesen zu sein.
Ja, wobei es ja auch Probleme mit den Kameras gibt, die soll man ja manchmal nochmal nachstellen lassen.
Ja, wurde wohl bei dem Fahrzeug nicht gemacht. Auch die Spaltmaße wurden bei dem Fahrzeug, sagen wir mal. Also da frage ich mich dann schon, wie das passieren kann. Also dass ein Fahrzeug in Fremont zusammengebaut wird, das keiner merkt, das dann in Holland nochmal montiert wird, entmontiert wird und es da immer noch keiner merkt, das dann ausgeliefert wird und dann irgendwie auch noch als Pressefahrzeug rausgegeben wird und man auf der Beifahrerseite irgendwie die Hand zwischen der Vordertür und der Hintertür reinstecken kann. Und an auch die Flügeltür hinten angeschlagen hat am Lack und dort den Lack beschädigt hatte schon. Und ja, also gefallen hat sich Tesla mit den Flügeltüren sicher nicht getan.
Ja, du warst ja in Italien damit unterwegs. Ging alles problemlos oder gab es da auch die ein oder andere Problematik?
Auch die ein oder andere Problematik, die aber nicht am Fahrzeug lag, sondern an der italienischen Ladeinfrastruktur. Denn ich habe versucht, nördlich von Rom ganz vorbildlich mein Fahrzeug außerhalb der Stadt abzustellen und dann mit der U-Bahn, will ich es jetzt nicht nennen, es fährt auf Schienen und rappelt und wackelt, damit in die Stadt zu fahren und dann auf dem Parkplatz zu laden noch. Und nachdem ich eine halbe Stunde gebraucht habe, um die App zu installieren und die Ladesäule in Betrieb zu nehmen, hat das Fahrzeug dann 3 Sekunden geladen und dann stand Lader prüfen. Die Ladestation hat sich komplett verabschiedet, mit dem Effekt, dass sie mein Kabel nicht mehr freigegeben hat. Ja, stehst du da in Italien, sprichst kein Wort Italienisch und musst irgendwie die Hotline erreichen, das auch nicht funktioniert hat, weil das war nämlich so eine 0800-Nummer und die ließ sich mit deutschen Handys nicht anrufen, weil ich hatte ein Telekom-Handy dabei, ich hatte ein Vodafone-Handy dabei. Mit beiden keine Chance, diese Hotline zu erreichen. Und dann steht man erstmal da und guckt ziemlich dämlich aus der Wäsche. Meine Lösung war dann, die Tesla-Hotline anzurufen, weil es gibt mich in Rom auch kein Service-Center, es gibt nur in Mailand im Moment eins in Italien. Und dort hat man mir dann gesagt, ich soll eine E-Mail an einen Daniele schreiben, also an die normale Service-E-Mail-Adresse soll an Daniele schreiben, Problem Italien, wichtig, und mit den Daten der Ladestation und der Telefonnummern, die ich habe. Und er hat mich dann auch 5 Minuten später angerufen, das war ein gebürtiger Italiener, der in Amsterdam im Service-Center arbeitet. Und der hat sich dann freundlicherweise um alles gekümmert, hat sich durch die Hotlines von Enel, so heißt der Anbieter dort, durchtelefoniert, hat dann eine Konferenzschaltung mit mir gemacht und der Hotline und hat fleißig übersetzt, was die Italiener da gesagt haben, was ich gesagt habe. Und am Ende konnten wir dann einen Techniker organisieren, der dann auch rauskam und das Kabel wieder befreit hat. Das hat aber allerdings fast 4 bis 5 Stunden gedauert, bis ich mein Kabel wieder in den Händen hielt. Aber großes Lob an die Tesla-Hotline, großes Lob an Daniele in Amsterdam, der wirklich einen großartigen Job gemacht hat, obwohl es ja eigentlich nicht Teslas Problem war, dass mein Kabel da festhing. Ja, also super.
Ja, aber
völlig begeistert.
Das Problem lag ja eben, wie du gesagt hast, nicht bei Tesla, sondern bei der Firma, die diese Ladesäule aufgestellt hat. Ja, also das finde ich auch toll. Klasse, Daumen hoch. Bleiben wir mal bei Tesla. Gehen wir mal weg vom Model X. Es gibt einiges Neues, was wir berichten können von Tesla. Zum Beispiel die Ladeinfrastruktur. Da gab es ja Ende letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, eine neue Karte, welche Supercharger da jetzt in 2017 gebaut werden sollen. Und da hat sich jetzt Tesla nochmal gemeldet und hat gesagt, naja, wir werden da noch ein bisschen mehr Gas geben und noch mehr Supercharger bauen und wir wollen auch in die Städte gehen. Und ich habe mir jetzt die neue Karte angeschaut, die veröffentlicht haben. Und erstaunlicherweise gibt es auch einen Standort, der dazukommen soll in Deutschland. Bisher bin ich eigentlich davon ausgegangen, da kommt nichts mehr, auch gerade wegen der gesetzlichen Lage in Deutschland, aber es soll wohl bei Bruchsal einen neuen Supercharger geben, irgendwann im Jahr 2017. Mittlerweile wurde auch der erste Supercharger in Irland aufgebaut, in Ballacolla.
Genau, zwischen Dublin und Belfast soll der
finden. Genau, und dann hat es in Apeldoorn noch einen neuen gegeben, in den Niederlanden, in UK gab es Grantham neu mit dabei. Also da tut sich Aix-en-Provence, Val de l'Arc, da tut sich in Frankreich, da Girona in Spanien wird gerade gebaut. Da tut sich gerade unheimlich viel bei den Superchargern. Und wenn man jetzt auf die Karte guckt, was da jetzt alles kommen soll, das ist schon der Wahnsinn, ne?
Ja, die Ankündigung bei Tesla kennt man ja, ne? Bis Ende des Jahres. Ich bin da mal gespannt, was tatsächlich bis Ende des Jahres gebaut ist. In Deutschland ist das wohl ein bisschen einfacher mit den Genehmigungen und auch ausreichend Strom an den Standorte zu bekommen. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in einer der vergangenen Folgen, ja, dass das gerade in Südeuropa und Osteuropa halt auch nicht so einfach ist, solche große Leistungen überall hinzubekommen und die Baugenehmigung zu bekommen. Und ja, was noch ganz interessant ist, dass jetzt auch Tesla sagt, wir verbinden nicht nur die Metropolen, sondern wir wollen auch in die Städte rein.
Das fand ich in der Tat wahnsinnig interessant, weil, wenn ich dich da mal unterbrechen darf, wenn ich zum Beispiel nach München fahre und danach am gleichen Tag wieder zurück, bin ich ja gezwungen, kurz vor München an den Supercharger zu gehen, weil ich ja in München zwar tanken, also laden kann, aber eben nicht am Supercharger, sondern muss ich ja tatsächlich suchen, irgendeine Ladesäule, wo ich eben Saft bekomme. Habe ich meistens keine Lust dazu, weil die dann meistens auch nicht da ist, wo ich sie haben möchte. Wenn jetzt natürlich plötzlich eine Ladesäule von Tesla in München ist, dann vereinfacht mir die ganze Sache gewaltig.
Ja, aber darum ging es, glaube ich, Tesla gar nicht. Es ging darum, eher die Laternenparker abzuholen, dass die sagen können, ich
das wohne auch,
in München, wohne in einer schönen Eigentumswohnung in Sendling oder sonst wo und fahre dann halt einfach wie zum Tanken zum Supercharger und lade dort mein Auto auf. Und ja, dann werden die wahrscheinlich auch sehr clever positioniert sein, dass man in dieser halben, dreiviertel Stunde, in der man da steht und lädt, irgendetwas Sinnvolles tun kann. Und ansonsten, ja, was du angesprochen hast, ist ja eher so Destination Charging. Da braucht man ja nicht unbedingt einen Supercharger, wenn man länger da ist. Also wenn man so eine halbe Stunde in München ist,
ja, aber bei Destination Charger, das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, weil diese Destination Charger sind meistens bei Hotels und die Hotels sagen, wenn du da laden willst, dann musst du aber übernachten, will ich aber nicht.
Nein, ich meine jetzt nicht nur die Destination Charger von Tesla, sondern auch die öffentliche Ladeinfrastruktur.
Ja, der Supercharger
wird ja da auch nicht stehen, wo du hin willst.
Ja, aber ich stehe mich dann halt nur eine halbe Stunde dahin und dann kann ich an meine Destination gehen. Ja, du hast schon recht, mehr oder weniger, aber ich finde es auf jeden Fall klasse, wenn ich zum Beispiel nach Stuttgart fahren könnte und in Stuttgart dann direkt in der Innenstadt laden könnte und in der Zeit über die Königsstraße spazieren könnte. Das fände ich klasse.
Ja, bis dahin kannst du ja noch an den unzähligen Ladesäulen in Stuttgart laden.
Ja, diese völlig überteuerten ENBW-Ladesäulen, meinst du?
Genau die. Aber
ich darf jetzt nicht zu sehr schimpfen. Ich habe bei denen eine Ladekarte gewonnen im Wert von 25 Euro.
Ja, da kann ich ja 5 Stunden laden.
Da kann ich ja mindestens 1,5 Stunden laden, genau. Nee, also fand ich sehr nett von der ENBW. Habe ich da bei einer Verlosung gewonnen. Gut, also neue Infrastruktur. Was auch interessant war bei Tesla ist, dass sie immer noch die Türkei im Programm haben, weil ich auch irgendwo anders gelesen habe, gerüchteweise, dass die nach dem Putsch in der Türkei oder nach dem Putschversuch sich da eher jetzt zurückhalten. Auch da soll eine Ladeinfrastruktur hingebaut werden. Glaubst du das, dass da was kommt?
Es gibt ja schon viele türkische Tesla-Fahrer und einen türkischen Tesla-Club.
Richtig. Aber die müssen halt, ich weiß nicht wohin, wenn sie irgendwie ein Problem haben.
Ne? Ja, genau. Also das ist nicht wie bei uns, dass wir 100 oder 150 Kilometer ins Service Center fahren müssen. Die müssen dann halt richtig weit fahren oder sich halt Teile schicken lassen und dann irgendwie selber einbauen oder wie auch immer. Oder hoffen, dass es über Software-Update zu lösen ist. Aber die machen wohl auch ordentlich Druck auf Tesla, dass die endlich mal ein Service Center bekommen, dass die Supercharger bekommen und wenn Tesla da einen Markt sieht, warum sollten sie da nicht hingehen?
Genau, schauen wir mal, was da passiert. Ich bin sehr gespannt, auch Griechenland soll ja ausgestattet werden. Fände ich eigentlich jetzt wichtig, egal ob das jetzt welche dort verkauft werden oder nicht, aber ich möchte zum Beispiel auch in Urlaub fahren können, bequem mit einem Tesla nach Griechenland.
Ja, wobei ist mir jetzt auch, als ich nach Italien gefahren bin, kam ja auch schon der Gedanke, wer macht das denn heute noch? Wer fährt denn noch klassisch wie in den 70er, 80er, vielleicht dann auch in den 90ern?
Tesla-Fahrer, die fahren nämlich unheimlich gerne.
Klassisch mit dem Auto über den Brenner in den Urlaub, 1000 Kilometer. Die Flugpreise sind ja leider, muss man ja sagen, so unverschämt niedrig, dass man irgendwie für 7 Euro nach Rom fliegen kann. Da setzt sich ja keiner mehr stundenlang ins Auto, außer die wahnsinnigen Tesla-Fahrer.
Wie viele Euro meinst du?
7.
7 Euro.
7, ja, oder was weiß ich. Also es gibt tatsächlich Angebote irgendwie für 2,95 Euro.
Ja, aber die kriegst du doch nicht.
Darfst du dann kein Gepäck mitnehmen? Ja, aber du zahlst halt vergleichsweise wenig für,
ja,
für
den Flug. Den Flug zahlst du 2,50 Euro und die Landegebühren 300 Euro.
Dann hast du aber schon gebucht.
Ich hatte ja, als wir unterwegs waren mit dem Model X, erzählt, dass ich so ein bisschen mich darüber ärgere, dass es immer wieder Probleme mit meinem Tesla gibt, mal mit der Software. Als ich jetzt nach Hause gefahren bin an dem Abend mit meinem Tesla, bin ich auf der Autobahn mit 140 gefahren, was eher ungewöhnlich ist für mich, weil normalerweise fahre ich 120, bin also mit 140 da über die Autobahn gerast und habe plötzlich ein Problem bekommen. Und zwar hat er mir plötzlich gesagt, es gibt ein Problem, bitte zur Wartung, und hat dann meine Leistung beschränkt auf, ich glaube, 75 kW. So, und dann konnte ich nicht mehr richtig Gas geben, bin dann auf den nächsten Parkplatz gefahren, habe erstmal gedacht, jetzt gehst du erstmal auf die Toilette und kommst wieder. Und als ich dann wieder kam, war das Problem weg. Hast du so sowas auch schon mal?
Have you tried turning it off and on again? Ja, das, have you tried turning it off and on again? ja, klassisch. Das ist halt ein Computer, ne? Wenn der spinnt, dann muss man halt neu starten.
Okay, also es lag tatsächlich an der Software, meinst du?
Ja, also wenn der Fehler, ich würde mal, zur Not kannst du ja mal die Hotline anrufen und einfach mal, dass die den Fehlerspeicher auslesen, eine Ferndiagnose, ob irgendwas tatsächlich ist. Und ja, wenn es nicht.
Also seither hatte ich kein Problem mehr, also ich, toi, toi, toi. Gut, es gibt glaube ich neue Zahlen, Jana, ne?
Genau, heute hat das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, das ja die Umweltprämie oder Elektroautoprämie umgangssprachlich genannt, verwaltet, veröffentlicht. Es gibt immer mehr Anträge, wenn mehr Leute wollen Elektroautos.
Gibt immer mehr Anträge, ich habe auch eingestellt, aber ich habe bis heute keine Kohle gesehen. Dauert das so lange, weißt du, hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Nee.
Auch nicht? Also.
Nee. Aber es, die
warten wir mal.
Anträge haben jetzt die 10.000-Marke geknackt bei den Batteriefahrzeugen und bei den Plug-in-Hybriden sind es 7.869. Und die Renault Zoe hat wieder den Platz 1 eingenommen mit 2.831 Anträgen vor dem BMW i3 mit 2.680 Anträgen. Dann kommt lange gar nichts, also bei den rein batterieelektrischen Fahrzeugen. Dann kommt irgendwann Tesla, die haben jetzt inzwischen 540 schon. Der Ioniq holt stark auf mit 436, der Kia Soul mit 403 und dann kommt irgendwann die B-Klasse mit 281 und dazwischen gibt es natürlich noch ein paar andere Modelle wie den Leaf, aber den habe ich im Moment noch nicht zusammengerechnet, weil der sich, glaube ich, über 24 Modelle verteilt.
Gut, dann haben wir die Zahlen auch abgefrühstückt. Habe ich noch irgendein Thema vergessen? Müssen wir noch über irgendwas sprechen oder können wir jetzt den Deckel drauf machen?
Nein, wir müssen natürlich noch über die Termine sprechen.
Oh ja, ja.
Termine. Zum einen, wir machen ja mit Electrify BW, machen wir ja das Forschungsprojekt der Mobilitätsschule, wo es darum geht, wie kann man Elektromobilität und neues Mobilitätsverhalten in den Fahrschulunterricht mit einbauen. Da werden dann Schulungsunterlagen erarbeitet und da gibt es am 13. Mai einen Aktionstag mit einem Planspiel und da kann man sogar was gewinnen, freifalten im Flixbus oder bei Locomore. Wer dazu mehr wissen will, der kann einfach auf die Facebook-Seite der Mobilitätsschule gehen, einfach Facebook und dann Mobilitätsschule verlinken wir auch in den Shownotes. Am 13. Mai ist der Workshop. Wer sich dafür die Themen interessiert oder gerade auch in der Führerscheinausbildung ist, ist da gerne willkommen. Und auch sonst sind alle gerne willkommen, können Sie da hingehen. Dann haben wir natürlich im Mai wieder Vortragsprogramm und sogar zwei Vorträge diesen Monat.
Welche?
Geht los. Am 8. Mai berichtet Christian Jog und Uwe Reinmann von ihrer Fahrt nach Helmond bei Eindhoven zur E-Parade. Dort wurde ein neuer Weltrekord der längsten Elektroauto-Parade aufgestellt und Christian und Uwe sind mit dem Motorrad dorthin gefahren, elektrisch. Und die berichten ein bisschen von ihrer 500-Kilometer-Tour von Stuttgart nach Holland. Ein bisschen von der Parade und von ihrem Heimweg und wie das möglich ist mit einem Elektromotorrad. Solche weite Strecken sogar an einem Tag. Also hin sind zwei Etappen gefahren, auf der Rückfahrt mussten sie nur einen Tag schaffen, weil sie mussten ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Dann haben wir einen richtigen Knaller am 30. Mai. Und zwar...
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt. Ich mach's ein bisschen spannend. Und zwar kommen wieder die Kollegen von Daimler, der Ruven Remp und der Jan Schreiter. Die waren schon mal bei uns, haben ein bisschen was über den damaligen Smart ED und über den Denza erzählt und auch über die Mercedes B-Klasse, die damals noch nur eine Ankündigung war. Inzwischen fährt sie ja auch schon. Und Herr Ruven Remp wird ein bisschen was über den neuen Smart ED erzählen. Und Jan Schreiter wird ein bisschen Einblick eingeben in die neue Elektromobilitätsstrategie von Daimler, also dieses Daimler EQ, diese Submarke, die es da geben soll. Und da soll es ja auch schon nächstes oder übernächstes Jahr tatsächlich Autos geben können, die man kaufen kann. Also so Elektroautos vom Daimler, also richtige.
Okay.
Ja, und am 30. Mai in der Mäulesmühle sind die da. Wir sind höchst gespannt, was da kommt. Ich glaube, die beiden sind auch höchst gespannt, wie sie diesmal davonkommen. weil es ja dann doch immer wieder reichlich Diskussionen gibt. Vielleicht hat man ja bei Daimler ein bisschen was von der letzten Veranstaltung gelernt, vor allem was das Thema Schnellladung angeht. Damals waren die beiden ja noch der Ansicht, dass man sowas nicht braucht. Ich denke mal, beim Daimler EQ wird das Thema Schnellladung nicht mehr so stiefmütterlich behandelt, sondern tatsächlich wohl auch in die Richtung gehen, die Porsche geht mit 350 kW bzw. 265 kW dann.
Ja, wobei, da gibt es ja jetzt heute auch eine neue Nachricht. Mercedes arbeitet ja da mit dem VW-Konzern zusammen für diese Ladeinfrastruktur und da kam justamente heute die Genehmigung von der EU. Also sie dürfen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um dann eben eine Ladeinfrastruktur zu bauen. Das wird dann mit CCS funktionieren, 350 Kilowatt, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Noch eine letzte Frage an dich in diesem Zusammenhang. Im Moment ist es ja so, dass der Tesla einen Typ-2-Stecker hat und dann eben nicht an CCS laden kann. Wenn jetzt so eine Infrastruktur in Europa kommt und die soll ja auch in Amerika gebaut werden, dann wäre das natürlich sinnvoll, wenn das Model 3 mit CCS kommt. Darüber haben wir schon gesprochen und wir gehen jetzt mal beide einfach mal relativ stark davon aus, dass das Model 3 dann CCS kann. Jetzt kann es aber das Model S nicht. Frage an dich, könnte es da einen Adapter geben? Bitte sag ja.
Okay, dann sage ich ja. Also theoretisch kann man alles adaptieren. Also du kannst auch Gardena auf CCS adaptieren, also den Gartenschlauchadapter. Ja, theoretisch ist das natürlich möglich. Gibt ja auch den
Wird das Tesla machen?
Es gibt ja auch den Shademo-Adapter. Ich weiß nicht, ob sie das machen werden, weil offiziell dürfen die Stecker nicht adaptiert werden.
Ja, aber sie haben doch auch einen Shademo-Adapter.
Ja, aber das ist ja keine europäische Norm.
Ah, so.
Ja, ich weiß nicht, wie das bei Shademo ist, ob der adaptiert werden darf, aber CCS darf nicht adaptiert werden. Und ich bin mal gespannt. Also wenn du sagst, bei Bruchsal soll noch ein Supercharger kommen, ich meine, ich hätte auch mehr Graupunkte auf dem Bundesgebiet gesehen.
Echt?
Wird spannend sein, was für Stecker an diesen Superchargern verbaut werden. Also es werden natürlich die Typ-2-Stecker verbaut, damit das Model S und das Model X laden kann. Aber es gibt ja auch die Ladesäulenverordnung, die sagt, dass an allen Schnellladestationen ein CCS-Anschluss sein muss. Da können wir, glaube ich, mal sehr gespannt sein, wie das dann aussehen wird. Und ja, Tesla ist ja auch Mitglied in dieser Vereinigung zur Förderung des CCS-Anschlusses. Also es spricht schon viel dafür, dass das Tesla auch irgendwann auf CCS gehen wird, weil natürlich mit zwei zusätzlichen Pins, die da noch mehr Feuer drüber machen können. Und theoretisch wäre ja auch im Rücklicht das Model S und das Model X Platz, wenn man den Stecker etwas weiter hinten ansetzt, für einen CCS-Anschluss.
Könnte es sein, dass Tesla vielleicht irgendwann sagt, also wenn du möchtest, bauen wir da hinten dein Tesla um, so dass du da auch CCS laden kannst? Wäre sowas noch eine Möglichkeit?
Naja, mit wir bauen deinen Tesla um, war Tesla ja in letzter Zeit eigentlich relativ zurückhaltend, was hardwaremäßige Veränderungen am Fahrzeug anging, wie Nachrüstung von AP2-Hardware oder Nachrüstung von APA, also Autopilot.
Gut, aber AP2 Hardware ist natürlich ein bisschen mehr als einfach einen Stecker zu tauschen.
Ja.
Schauen wir mal. Wir wissen es nicht.
Ja.
Ach, wir hoffen einfach und gucken mal, was da passiert. Weil ich fände es schon interessant, wenn es 400 Ladestationen in Europa gibt, mit jeweils 6 oder 10 Stalls, wenn ich da auch laden könnte.
Ja.
Fände ich nett.
Findest du nett, ja.
Zumindest in den Gebieten, wo im Moment wirklich schlecht, Nordostdeutschland zum Beispiel.
Ja,
ich muss nach Rostock in dem Sommer und ich weiß noch nicht, wie ich da hin und zurück komme. Also das ist echt ein Problem. Mal gucken.
Naja, bis dahin gibt es ja vielleicht noch ein bisschen mehr Shademo.
Ja,
vielleicht. Und zur Not müssen wir Fabian Becker fragen. Das ist ja derjenige, der den Adapter gebaut hat für das deutsche oder europäische Model S in den USA eine Supercharger zu laden. Vielleicht hat der ja dann auch eine Idee, wie man einen CCS-Adapter bauen kann. Bis dann das erste Auto abfackelt, weil irgendein Radlocker war.
Und man keine Garantie hat. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf, es sei denn, ich habe noch was vergessen.
Also mein Zettel ist alles abgehakt.
Gut, bei mir auch. Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Jana, wir hören uns in 2 Wochen wieder und mal sehen, was bis dahin so alles passiert in der Welt der Elektromobilität. Tschüss!
Tschüss!